aus dem Matthäusevangelium. Und jetzt muss ich das noch ausschalten. Und jetzt geht's. Ich lese aus Matthäus Kapitel 2 ab Vers 13. Die Sterndeuter waren gegangen. Da erschien Josef, ein Engel des Herrn, im Traum. Er sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Darauf stand Josef mitten in der Nacht auf. Er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Herodes merkte bald, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten. Da wurde er sehr zornig. Er ließ in Bethlehem und der Umgebung alle Kinder töten, die 2 Jahre und jünger waren. Das entsprach dem Zeitraum, den er von den Sterndeutern erfragt hatte. Damals erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia gesagt hat: Geschrei ist in Rama zu hören, Weinen und lautes Klagen. Rahel weint um ihre Kinder, sie will sich nicht trösten lassen, denn die Kinder sind nicht mehr da. Herodes war gestorben. Da erschien Josef in Ägypten im Traum, ein Engel des Herrn. Der sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh in das Land Israel. Denn alle, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Josef stand auf und nahm das Kind und seine Mutter und kehrte in das Land Israel zurück. Er hörte, dass nun Archelaus König über Judäa war, anstelle seines Vaters Herodes. Deshalb fürchtete sich Josef, dorthin zu gehen. Im Traum bekam er neue Anweisungen von Gott. Daraufhin zog er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. So ging in Erfüllung, was Gott durch die Propheten gesagt hat: Er wird Nazoräer genannt. Stille Nacht, heilige Nacht. Vielleicht habt ihr es am 24.12. gesungen, so ganz grob vor 10, 11 Tagen. Kerzenschein, Christbaum, festliche Atmosphäre. Und in ganz Deutschland und auch in der Griesbadgasse wurde Gottesdienst gefeiert. Weihnachten. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Retter, der Heiland geboren. Und jetzt im Predigtext: Von Flucht in der Nacht, von Kindermord, von Tränen, die nicht aufhören wollen, und von einem König, der töten lässt und seine Macht, um seine Macht zu sichern. Was für ein Stimmungswechsel. Wie kann das sein? Von der Krippe auf die Flucht. Von der stillen Nacht zur dunklen Nacht. So ging das erste Weihnachten weiter. Mein Thema heute Morgen: Erfüllt. Gottes Führung geht weiter. Gottes Wort führt in und durch die Nacht. Gerade noch hatten die ausländischen Sterndeuter das Leben der jungen Familie positiv überrascht. Sie hatten Maria und Josef mit Gold, Weihrauch und Myrrhe überreich beschenkt. Alles eindeutig Geschenke für einen König, Geschenke, die große Freude ausgelöst haben. Aber dann, völlig unerwartet, über Nacht findet das ungetrübte Familienglück ein jähes Ende. Ein Traum katapultiert Maria und Josef und das neugeborene Kind in die harte Realität zurück. Das Leben von Jesus ist massiv bedroht. Der mächtige König Herodes will ihn umbringen. Dieser Herodes, er hat Macht, er hat Soldaten, er hat Spione, er kann Befehle erteilen und Menschen willkürlich töten lassen. Er verbreitet Angst und Schrecken. Außerbiblische Quellen bestätigen, welch skrupelloser Gewaltherrscher er war. Er ertränkte zum Beispiel einen jungen hohen Priester als vermeintlichen Rivalen. Er ließ seine eigene Ehefrau und wohl auch 3 seiner Söhne umbringen. Und weil er so misstrauisch war, hat er mit seinen Söhnen zusammen gleich noch 300 militärische Führer umgebracht. Mir wichtig, bereits hier, kurz nach der Geburt, zeigen sich Schatten der Passion über dem Leben von Jesus. Und mich beeindruckt, wie Josef die Warnung wortlos akzeptiert und befolgt. Zumindest lesen wir im Matthäusevangelium oder auch in den anderen Evangelien nichts. Josef diskutiert nicht, er fragt nicht, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich meine Familie ernähren und in einem fremden Land durchbringen? Was wird aus meiner Werkstatt? Und was denken die Leute? Josef widersteht der Versuchung, den schönen Erinnerungen an den großartigen Besuch der Sterndeuter nachzuhängen. Statt der Flucht vor der Wirklichkeit flieht er in die Wirklichkeit. Er stellt sich dieser Wirklichkeit und er flieht auf Gottes Weisung hin. Steh auf, flieh nach Ägypten. Das ist kein Vorschlag. Das ist keine Option, die er tun oder lassen kann. Eindeutig ein Befehl. Josef hört und gehorcht. Gottes Wort und Josefs schlichter Gehorsam retten Jesus das Leben. Ich bin mir nicht sicher, ob euch das vorher beim Lesen des Predigttextes aufgefallen ist. In diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, wird 3-mal davon gesprochen, es ging in Erfüllung oder es erfüllte sich. 3-mal greift Matthäus alttestamentliche Propheten auf. Gerade die Flucht nach Ägypten und alles, was damit zusammenhängt, ist kein Zufall. Es ist keine Notlösung, kein Plan B, weil Plan A sich nicht umsetzen ließ. Nein, das ist Gottes Plan von Anfang an. Gott führt Jesus nach Ägypten. Warum? Ägypten ist seit Jahrhunderten ein Zufluchtsort für Israeliten. Abraham, mit dem Israel als Volk begonnen hat, der erste Stammvater, er floh nach Ägypten. Sein Enkel Jakob, der dann den Namen Israel erhielt, er floh nach Ägypten. Und dann blieb das Volk jahrelang, über 400 Jahre. Und erst unter Mose kehrten sie Ägypten den Rücken. Und damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Da gibt es einen Uriah und einen Propheten Jeremia. Auch Uriah war Prophet. Und wenn ich jetzt frage, wohin flohen sie, dann wisst ihr die Antwort. Auch wenn er vielleicht nicht ganz so bibelfest seid. Also von einem Uriah wusste ich es bis zur Vorbereitung der Predigt nicht. Ja? Auch die sind nach Ägypten geflohen, könnten wir jetzt so im Alten Testament nachlesen. Jesus durchlebt auf diese Art die leidvolle Geschichte seines Volkes am eigenen Leib. Und zugleich offenbart Gott seine Größe, seine Überlegenheit und seine Allmacht. Der unsichtbare Gott, er bleibt der Handelnde. Gott hält seine Hand bewahrend über das Leben dieser jungen Familie. Sie werden Migranten, sie werden Heimatlose, aber sie stehen unter Gottes Schutz. Gott führt sie durch diese ungewisse, dunkle Zeit in Ägypten hindurch. Jesus kann nichts geschehen, was nicht unter Gottes Zulassung steht. Gottes Wort führt in und durch Dunkelheit. Und jetzt das Zweite, Gottes Treue bewahrt inmitten des Grauens. Blinde Wut bei einem Herodes. Und das führt dann zum Kindermord. Weinende Mütter, ohnmächtige Väter, untröstliches Leid. Was für ein schreckliches Ereignis. Und dennoch Teil der Weihnachtsgeschichte. Und jetzt sitzt da hinten so eine junge Familie. Wie alt ist euer Kleines? 2 Monate. Ja? Und jetzt schaut sie euch einfach an und ich unterstelle, dass ihr sie kennt. Weinende Mütter, ohnmächtige Väter. Diesen Teil der Weihnachtsgeschichte, den würde ich gerne ausradieren, wegnehmen, verschweigen. Das ist doch so was Brutales. Das geht doch nicht. Aber Matthäus berichtet es. Die mörderische Seite der Macht. Er verschweigt nicht, dass Jesus gerettet wird und dafür andere wehrlose, schutzlose, hilflose Kinder sterben. Und dieser Kindermord von Bethlehem passt erschreckend gut zu Herodes. Und ich denke, es passt auch erschreckend gut in unsere Zeit. Es macht doch den Anschein, dass Tyrannen und Machthaber schalten und walten können, wie sie wollen. Und ich nenne euch jetzt keine Namen. Aber ich denke, ihr kennt alle die Bilder aus dem Gazastreifen, aus der Ukraine, aus dem Sudan, aus Nigeria und manche anderen. Unschuldige Kinder, die in den Kriegen sterben, weil Machthaber ihre Macht sichern wollen. Oder Terroranschläge, die auch im zurückliegenden Jahr in 25 wieder Menschen das Leben gekostet haben. Dieser antisemitische Anschlag am 14. Dezember in Australien, Sydney, Bondi Beach. Da hatten sich zum Auftakt des 8-tägigen Chanukka-Festes über 1000 Teilnehmer eingefunden. Und wir alle wissen, wie schrecklich das fröhliche Feiern endete. Oder Flüchtlingsströme. Menschen wie Josef und Maria, die fliehen müssen, weil sie in ihrer Heimat nicht mehr leben können und nicht mehr sicher sind. Laut einem UN-Bericht vom Juni 25 sind weltweit 123 Millionen Menschen, über 123 Millionen Menschen auf der Flucht. Deutschland hat 81, 82, von mir aus auch 83 Millionen. Und doch, in all dem Unmenschlichen, das Menschen anderen antun, es gibt Bewahrung. Es gibt Bewahrungsgeschichten. Und dies kann uns in der mörderischen Wirklichkeit von heute eine tröstliche Perspektive eröffnen. Da ist diese große Klage in Bethlehem. Matthäus verwendet dazu Worte aus dem Prophetenbuch des Jeremia. Ein Geschrei ist in Rama zu hören, Weinen und lautes Klagen. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn die Kinder sind nicht mehr da. Wir haben vielleicht heute Schwierigkeiten, das einzuordnen. Aber die ursprünglichen Empfänger des Matthäusevangeliums, die wussten damit was anzufangen. Rahel war die Frau von Jakob. Und ihr Grab war in der Nähe von Bethlehem. Und das Ganze bezieht sich eben auf Jeremia. Ungefähr 600 Jahre vor Christi Geburt. Da wird Jerusalem von Nebukadnezar erobert und dem Erdboden gleichgemacht. Und da erfüllt sich dieses Prophetenwort. Frauen klagen um ihre Kinder. Und Matthäus sagt, und jetzt hat es sich erneut erfüllt. Das Ganze ist ein Zitat aus Jeremia 31. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch das bitte mit mir auf. Jesaja ist das umfangreichste Buch im Alten Testament, was die Anzahl der Worte betrifft, nicht die Anzahl der Kapitel. Jeremia 31. Und in Vers 15 steht dieser Vers, der sich in Matthäus 2 findet. Aber jetzt bitte auf Vers 16 achten. So spricht der Herr. Und Herr groß geschrieben. Und damit Gott selber. Doch jetzt hör auf zu klagen und zu weinen. Denn deine Mühe wird belohnt. Ausspruch des Herrn. Sie werden aus dem Land des Feindes zurückkehren. Es gibt Hoffnung für deine Zukunft. Ausspruch des Herrn. Deine Kinder werden in ihre Heimat zurückkehren. Und dann noch kurz einen Blick in Vers 31. Fortfolgende. Vers 31. Seht, es kommt eine Zeit, da werde ich einen neuen Bund schließen. Und falls ihr dieses Wort neuen Bund in eurer Bibel noch nicht markiert habt, dann tut das bitte. Entweder jetzt oder im Lauf des Tages. Da wird ein neuer Bund, trotz aller Zerstörung, die Jeremia erleben musste, angekündigt. Und das Wort neuer Bund findet sich dann auch in Vers 33 wieder. Ein neuer Bund. Dieser neue Bund wurde durch Jesus, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz geschlossen. Matthäus gibt uns keine einfachen Antworten auf die Frage nach dem Leid. Er sagt nicht, Gott hat es halt so gewollt. Er sagt auch nicht, es musste so kommen, sondern er sagt, Gott sieht das Leid. Gott steht auf der Seite der Opfer und Gott wird am Ende alle Tränen abwischen. Vorher war bei euch die neue Jahreslosung eingeblendet. Siehe, ich mache alles neu. Gilt es? Ja, es gilt. Und gleichzeitig werden bis auf den heutigen Tag weltweit unzählig viele Tränen geweint. Die unschuldigen Kinder von Bethlehem gehen in der christlichen Tradition als die ersten Märtyrer ein. Die ersten Blutzeugen für Christus. Am 28. Dezember wird in den großen Kirchen ihrer gedacht. Ganz gleich, ob evangelisch, katholisch oder anglikanische Kirche. 28. Dezember. Es wird an diese Kinder gedacht. Und die orthodoxen Kirchen feiern einen Tag später. Das Rätsel des Leidens bleibt, solange diese Erde steht. Und manche fragen, warum? Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat er den Kindermord nicht verhindert? Bitte lasst uns erkennen, nicht Gott trägt die Schuld am Tod der Kinder. Herodes trägt sie. Gott lässt der menschlichen Freiheit, auch der Freiheit zum Bösen, einen Spielraum. Und doch, und das ist der Trost, doch Jesus selbst steht an der Seite der Leidenden. Als erwachsener Mann zu der von Gott minutiös geplanten Stunde, da wird er durch Leiden und Tod gehen, am Kreuz sterben. Er wird durchmachen, was diese Kinder damals durchgemacht haben. Das ist keine billige Erklärung, das ist auch keine theologische Rechtfertigung. Das ist der Trost in allem Leid und Unrecht dieser Welt. Gott ist nicht fern. Gott ist mitten im Leid da. Gott ist dabei. Vielleicht kennt ihr diesen Namen Immanuel. Und wisst ihr auch, was er auf Deutsch bedeutet? Gott mit uns. Und jetzt zurück zu unserem Predigttext. Ich habe Kapitel 2 aus Matthäus gelesen. Und am Ende von Kapitel 1, Vers 23, da findet sich dieser Name. Die Jungfrau wird schwanger werden, sagt der Engel zu Josef, und einen Sohn zur Welt bringen, dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Gott erfüllt sein Wort im Verborgenen. Das fing damals alles unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit an. Und dann die Flucht. Und jetzt warten. Wie lange wartet Josef wohl in Ägypten? Okay, eine Antwort, bis Herodes gestorben war. Aber mir geht es jetzt um einen Zeitfaktor. Und wenn er die Kommentare lest, dann gibt es da unterschiedliche Angaben, weil die Bibel schweigt dazu. Spannbreite von 1 Jahr bis 7 Jahre. Und die allermeisten sagen deshalb 4 Jahre. Und dem schließe ich mich jetzt einfach mal an. 4 Jahre warten! Jetzt bin ich böse. Wie lange wartet ihr schon auf einen neuen Prediger? Und ich wünsche euch nicht 4 Jahre. Aber wisst ihr, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte? Dieses Warten. Nicht wissen, wann und wie es weitergeht. Vielleicht wartest du seit Monaten auf eine Entscheidung in deinem Beruf. Auf eine Antwort, die nicht kommt, auf eine Tür, die sich bisher nicht geöffnet hat. Vielleicht wartest du darauf, dass sich eine Beziehung klärt, dass eine Krankheit heilt, dass ein Konflikt gelöst wird. Und es tut sich scheinbar nichts. Josef wartet. Aber er wartet nicht passiv. Er hat in Ägypten nicht einfach 5 Grad sein lassen und die Zeit verstreichen lassen oder gar Däumchen gedreht. Nein, er hat seine Familie ernährt. Und Maria hat sich um einen Jesus gekümmert. Und wenn die Erziehungsberater recht haben, dann sind doch die ersten Jahre prägend für die Kindheit eines Kindes. Die hat Jesus im Ausland erlebt. Als Flüchtlingskind. Josef wartet in all seinem Tun. Er wartet erwartungsvoll, dass Gott spricht. 4 Jahre. Und dann kommt wieder die Weisung durch den Engel im Traum, sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten, gehen das Land Israel. Herodes ist tot. Der mächtige König, der scheinbar willkürlich über Leben und Tod verfügen konnte, er ist tot. Und Jesus lebt. So war das und so ist das in der Kirchengeschichte bis auf den heutigen Tag. Nero ist gestorben. Diokletian ist gestorben. Die Feinde eines Martin Luthers und der Reformation, sie sind gestorben. Ja, ein Martin Luther auch. Aber die Reformation wirkt doch weiter. Jesus lebt und mit ihm leben die Seinen. Josef und Maria und Jesus kehren zurück und zunächst will Josef sich in Bethlehem niederlassen, Stammsitz der davidischen Familie, Geburtsort. Doch dann erhält er nochmals im Traum eine Weisung, geh nach Galiläa, nach Nazareth. Nazareth? Das verachtete Dorf im Norden? Rund 30 Jahre später sagt einer namens Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und das wurde so zum geflügelten Wort, wir kennen das. Nazareth, Pamba, JWD, Nazareth, damals, unbedeutend, verborgen, unansehlich. Matthäus schreibt, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt wurde. Er wird Nazoräer genannt werden. Und wenn du jetzt deine Bibelsoftware nimmst und Nazareth eingibst und im Alten Testament suchst, dann wirst du nichts finden. Wie kann denn Matthäus sagen, dass die Propheten es gesagt hätten, wenn im Alten Testament nichts zu finden ist? Es geht um diesen Begriff Nazoräer und der hat im Hebräischen, da lässt sich mehrere Bedeutungen ablesen. Zum einen Nasiräer, das heißt der Gottgeweihte. Im Alten Testament ein Simson oder ein Samuel. Ein Leben, das von Anfang an Gott geweiht ist und Gott gehört. Und das trifft auf Jesus zu. Zweitens Nezer mit der Bedeutung von Zweig oder Spross. Und ihr erinnert euch sicher an Jesaja 11. Es ist ein Ros entsprungen und wir haben dieses Adventslied und so als Losbub hat man eben Ross gesungen. Aber es geht nicht um ein Pferd, sondern es geht um diesen neuen Zweig, der aus dem abgehauenen Baumstumpf emporsteigt und auf neues Leben hinweist. Das ist Jesus, der Zweig. Und noch ein drittes, Nesäer. Und das heißt Diadem, die Krone, die irdische Niedrigkeit, dieses Nichts in Nazareth wandelt sich in himmlische Herrlichkeit. Jesus ist der Sieger. Er ist der Herrscher der Welt. Das ist das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Er, Jesus, kommt in Armut und Niedrigkeit. Er kommt nach Nazareth ins Verborgene. Und so passt jedes Detail, der Geburtsort, die Flucht, die Rückkehr, alles in Gottes Plan. Und wenn wir heute fragen, wie geht Weihnachten weiter? Dann ist das die Antwort. Es geht weiter nach Gottes Plan. Und diesen Plan verstehen wir nicht immer. Und nicht immer können wir ihn nachvollziehen. Und wie oft sind auch wir schon an dieser Warum-Frage gestanden und haben keine Antwort erhalten. Und manchmal müssen wir in dunkler Nacht aufbrechen. Und manchmal führt uns dieser Weg ins Fremde. Aber bitte, haltet daran fest, Gott führt, wenn wir uns auf ihn und sein Wort einlassen. Vor wenigen Tagen hat 2026 angefangen. Keiner von uns weiß, was es bringen wird. Keiner von uns weiß, wer Weihnachten 2026 noch hier sein wird. Keiner weiß, wie es wirtschaftlich in Deutschland weitergehen wird. Besser, schlechter. Aber eines wissen wir. Wenn wir mit Jesus gehen, stehen wir unter Gottes Führung. Josef ist da für ein Vorbild. Es war am 7. Januar 1940. Der Zweite Weltkrieg war ungefähr 4 Monate alt. An jenem Sonntag predigte Dietrich Bonhoeffer über genau diesen Text. Und er sagte zu den Menschen damals unter anderem Folgendes. Wir gehen in ein neues Jahr. Viele menschliche Pläne und Fehler, viel Feindschaft und Not werden unseren Weg bestimmen. Solange wir aber bei Jesus bleiben und mit ihm gehen, dürfen wir gewiss sein, dass auch uns nichts widerfahren kann, als was Gott zuvor ersehen, gewollt und verheißen hat. Es ist der Trost eines Lebens, das mit Jesus gelebt wird, dass es auch über ihm heißen muss. Es wurde erfüllt, was der Herr gesagt hat. Es wurde erfüllt. Und es wird sich weiter erfüllen, was der Herr gesagt hat. Ich möchte beten. Ewiger Gott, himmlischer Vater, wie gut, dass du über alles Bescheid weißt. Über unsere persönlichen Fragen, Ängste, Sorgen. Über die Fragen hier der Gemeinde, eben gerade auch das Stichwort Vakanz und neuen Pastor. Und du weißt um unsere menschliche Ungeduld. Du weißt auch um manches Verzagtsein und Resignieren wollen. Und du weißt, wo wir uns auf der einen Seite über die Jahreslosung freuen, dass du Neues schaffst und gleichzeitig, wie schwer wir uns tun, uns auf Neues und damit Unbekanntes einzulassen. Lehre uns immer wieder neu, dir zu vertrauen und im Hören auf dich Schritte in neues, unbekanntes Land zu gehen. Eben auch in 2026. Und so geh du mit uns, nicht nur in den heutigen Tagen, die kommende Woche, sondern eben in dieses Jahr. Und lass uns Menschen sein, die durch ihren Glauben und ihr Vertrauen dir gegenüber anderen Hilfe, Ermutigung und Beistand sind. Zu deiner Ehre. Amen. Ich möchte euch einladen zum Vater unser und wenn möglich ist, möchte ich bitten, sich zu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte euch noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ihr dürft nochmals Platz nehmen.